Heute im Dialog Alfred Schier mit Peter Sodann.
In 45 Tatortfolgen war Peter Sodann der Leipziger Tatortkommissar Bruno Ehrlicher. Der Kommissar ging in Rente und Peter Sodann in die Politik. Er will Bundespräsident werden und zwar für die Partei Die Linke. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Guten Tag.
Herr Sodann, macht Ihnen die neue Rolle als Politiker noch Spaß?
Gut, es verteilt sich auf den Tag. Manchmal früh denkt man, warum hast du das gemacht? Aber dann im Laufe des Tages, wenn ich mit meinem Dackel erstmal früh durch den Park gegangen bin, dann wird das wieder besser und abends fühle ich mich dann wieder wohl auf.
Ich frage das ja auch mit einem bestimmten Grund, weil Sie haben ziemlich viel Gegenwind bekommen für einige Äußerungen. Die hätte man, wenn Sie es als Schauspieler gemacht haben, wahrscheinlich gar nicht weiter kommentiert. Aber für einen Politiker, da war das doch erstaunlich. Ich greife mal eine dieser Äußerungen heraus. Sie haben gesagt, Deutschland ist keine Demokratie. Und das hat dann doch einigermaßen erstaunt.
Wieso hat das erstaunt? Das haben andere vor mir schon längst gesagt. Also ich denke da zum Beispiel an Roland Herzog, ehemaligen Bundespräsidenten, der das doch schon geäußert hat im Jahr 2007. Ja, und es ist stark im Zweifel, dass Deutschland noch eine parlamentarische Demokratie ist.
Jetzt wollen wir ja nicht über Roman Herzog reden, sondern ich würde gerne von Ihnen wissen,
ja,
was hat Sie
zu
dieser Aussage gebracht, Deutschland ist keine Demokratie?
Also wir wollen erstmal über Demokratie so reden, dass ich sage, die Demokratie ist eine Einrichtung, die sich täglich erneuern muss, die täglich darauf aufpassen muss, dass sie keine Demokratie wird. Also dass sie immer tätig ist und dass sie jeden Tag muss diese Demokratie neu erobert werden. Wenn ich aber Deutschland so betrachte, so gibt es Mängel, die nicht zu einer Demokratie passen. Also der Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Würde ich sagen, dass die Würde des Menschen nicht immer eingehalten wird.
Jetzt wird ja keiner bestreiten, dass es in der Bundesrepublik Deutschland Mängel gibt. Aber was Demokratie ist, ist ja im Grundgesetz relativ klar definiert, nämlich die Bürger entscheiden bei Wahlen von der Kommune bis zur Bundestagswahl über die Richtung der Politik. Jetzt drehen Sie das um und sagen, mir gefällt das Ergebnis an der einen oder anderen Stelle nicht, deswegen ist das keine Demokratie. Aber ich sage es nochmal, Definition geht andersrum. Die Leute entscheiden mit ihrer Stimme über die Richtung der Politik. Und nicht sie entscheiden, ob das so richtig oder falsch ist.
Und dann regiert eine Politik, die mir ja nur nicht gefällt. Wenn 80%...
Ihnen gefällt es nicht, aber das ist doch nicht an Ihnen zu
aber
entscheiden,
doch,
ob das eine Demokratie ist, wenn die Leute die Richtung der Politik
gut,
so
wenn andere, entscheiden. Wenn andere meinen, sie haben eine Demokratie, dann ist es doch ihr Recht, das zu äußern. Und ich äußere eben, wir haben keine richtige Demokratie. Aus dem einfachen Grund... Ich glaube, 80% der Deutschen möchten nicht, dass unsere Soldaten nach Afghanistan gehen. Habe ich zumindest gelesen. Und wenn das 80% sagen, und es bleibt trotzdem dabei, dass wieder Afghanistan sogar noch neu aufgestockt wird, dann frage ich mich, wo ist dann die Demokratie in diesem Sinn? Oder es gibt bei uns zum Beispiel eine Tafel. An die Tafel gehen Leute, die, wie wollen wir das sagen, also die wenig zu essen haben. Oder so wenig Geld, dass sie sich das Essen nicht richtig leisten können. Deswegen hat man ja eine Tafel gegründet. Und die Tafel kann ich nicht loben. In dem reichsten Land der Welt, kann man fast sagen, eine Tafel.
Wenn Sie das so betonen, dass in Deutschland keine Demokratie ist, heißt das, Sie wollen etwas ändern an den Regeln, nach denen die Verfassung, die Demokratie hier funktioniert?
Nee, das heißt nicht, vielleicht sollte man die Verfassung erstmal richtig durchsetzen. Oder das Grundgesetz in Artikel 1, das heißt der Nachsatz, und der Staat hat die Pflicht, diesen Artikel mit aller Gewalt durchzusetzen. Macht aber nicht.
Noch so eine Äußerung, die viel Wirbel gemacht hat. Sie würden den Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, gerne verhaften.
Ja, das habe ich gesagt. Das ging aber um etwas anderes erst einmal, als ich das erste Mal gesagt habe. Ich hatte immer die Aufgabe, im Tatort irgendwelche Mörder zu suchen oder so etwas. Ja, und man kommt dann immer auf den Mittelstand zu sprechen, indem ich meine den Bauingenieur verhafte oder einen Arzt oder was weiß ich so. Und da habe ich gesagt, aber in der großen Politik oben geschehen doch auch irgendwelche Dinge. Und da habe ich mal, da Ackermann mit A anfängt und ist auch der einzige Banker, den ich kenne, habe ich gesagt, von A bis Z. Also Ackermann, oder bitteschön, zum Winkel. Geht auch mit Z. Da haben wir das ganze Alphabet durch. Sie lesen doch jeden Tag irgendwelche Sünden, die da begangen werden. Und wenn ich da einen einfachen Menschen mit diesen Leuten vergleiche, dann ist das falsch, was da gemacht wird.
Ich habe das ja gesagt, es ist ein Unterschied, ob Sie etwas sagen als Schauspieler oder als Politiker und Kandidat
für das Amt des Bundes. Im Moment bin ich noch kein Politiker, sondern...
Aber Sie kandidieren für das oberste Amt in diesem Staat.
Ich kandidiere für die Linke.
Und in diesem Staat wird man verhaftet, wenn man die Gesetze gebrochen hat. Und Sie haben gesagt, Sie würden auch, und zwar auch noch, als Sie schon Kandidat für das Bundespräsidentenamt waren, haben Sie gesagt, Sie würden Herrn Ackermann gerne verhaften. Und der hat, soweit ich weiß, nicht die Gesetze gebrochen.
Das weiß ich nicht. Ich denke schon, wenn man 14 Millionen Bonus kriegt, ob man da nicht doch Gesetze bricht.
Ich glaube, diese Äußerung hat deswegen so viel Wirbel gemacht, weil wenn man sie auf den Kern reduziert, dann heißt doch das, Ihnen passt das nicht, was der Ackermann macht, was er denkt, seine Richtung
Richtig.
Und dann würden Sie ihn gerne verhaften. Aber so geht das nicht in der Demokratie.
Man kann nicht den verhaften. Mag ja für Sie das so sein oder für mich so. Ich kann ihn sowieso rechtsmäßig gar nicht verhaften.
Ich sage nochmal, der Schauspieler, ehrlicher, der kann niemanden verhaften, aber der oberste Repräsentant dieses Staates, das macht einfach einen Unterschied aus.
Kann ihn auch nicht verhaften.
Haben Sie das unterschätzt, wie viel anders die Leute hinschauen, was Sie sagen zwischen Schauspieler und jetzt Politiker, Bundespräsident?
Ach, das habe ich nicht unterschätzt. Ich bin in erster Linie bin ich weder Schauspieler noch Bundespräsident. Ich bin einfach mal Mensch und da äußere ich meine Meinung. Und da sage ich das, was ich denke und nicht das, was andere gern hören möchten.
Die Resonanz war ja relativ heftig. Ich zitiere da mal ein paar Äußerungen. Der Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Kaude, hat sie als politischen Clown bezeichnet. Wowereit hat gesagt, was er da politisch von sich gibt, zeigt doch nur dafür, dass er für ein solches Amt nicht geeignet ist. Und Dirk Niebel, der Generalsekretär der FDP, im Parteiauftrag redet so dann wie die NPD.
Das war dumm. Das hat aber nicht Niebel gesagt. Ich glaube, das war, glaube ich, Westerwelle. Ich weiß es nicht genau.
Ich habe es hier als Zitat von Niebel gefunden, auf jeden Fall. Die Reaktion war relativ heftig. Ist Ihnen das egal? Haben Sie das wirklich alles so gemeint, gewollt? Oder sind Sie da eher reingerutscht und haben das einfach nicht gemerkt, dass es ein Unterschied ist,
ob man was als Kabarettist redet? Ich habe es schon so gesagt, wie ich es gesagt habe. Und bin da nicht reingerutscht.
Gut.
Und wenn die Herren das diese Meinung haben, dann müssen sie haben. Ich kann ihnen genauso viel andere Meinung bringen. Ich habe sie mir bloß nicht aufgeschrieben, aber da schreibt zum Beispiel mir ein Pfarrer, dass er durchaus meiner Ansicht ist. Es gibt viele Menschen, die meiner Ansicht sind. Das unterschätzen Sie vielleicht ein wenig.
Gut, dann schieben wir jetzt einfach mal diese Äußerungen alle beiseite. Sie kandidieren zum Bundespräsidenten. Was würden Sie denn gerne machen, wenn Sie Bundespräsident würden?
Dazu habe ich noch ein halbes Jahr Zeit, mir das zu überlegen. Und zweitens würde ich sagen, ich würde Artikel 1 als den Grundartikel des deutschen Gesetzes sehen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und ich würde als Bundespräsident darauf achten, dass dieser Artikel nicht verletzt wird, in keiner Weise.
Jetzt ist ja der Handlungsspielraum des Bundespräsidenten relativ begrenzt. Das hat schon Konrad Adenauer festgestellt und ist deswegen zurückgezuckt davor, dieses Amt zu übernehmen. Der Bundespräsident muss ja unter anderem die Gesetze unterschreiben, die der Bundestag verabschiedet hat. Ja. Der Bundestag hat eine ganz andere Mehrheit, die wahrscheinlich überhaupt nicht auf ihrer Linie liegt. Das heißt, Sie müssten zum
das
Beispiel...
Wissen Sie nicht. Es kann ja durchaus ein Gesetz gemacht werden, was mir gefällt, dann unterschreibe ich das. Und wenn mir es nicht gefällt, unterschreibe ich es nicht. Ich hätte zum Beispiel den Afghanistan-Feldzug nicht mitgemacht.
Das ist aber doch eine eigenwillige Interpretation der Verfassung, dass der Bundespräsident Gesetze, die ihm nicht gefallen, nicht unterschreibt. Der Bundespräsident hat nach der Verfassung der Bundesrepublik das Recht und die Pflicht zu prüfen, ob Gesetze der Verfassung der Bundesrepublik entsprechen. Aber da steht nichts davon drin, dass der Bundespräsident sagt, das Gesetz gefällt mir nicht. Nehmen wir mal Hartz-IV-Gesetze.
Er hat einige Gesetze nicht unterschrieben.
Ja, aber nicht, also weil es ihm nicht gefällt, sondern weil die Verfassungsexperten gesagt haben, dass nicht
das
verfassungsgemäß
ist. Das werde ich natürlich vorher fragen, das ist der Logo. Ja.
Das heißt, aber Sie müssten im Zweifelsfall Gesetze unterschreiben und würden das auch tun, die Ihnen total zuwider sind, zum Beispiel die Hartz-IV-Gesetze.
Könnte es sein, dass ich das zurückweise und dann sage, passt mal auf, können wir da nicht nochmal drüber nachdenken.
Aber Sie wissen schon, wie die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland aussieht.
Ich werde das dann schon wissen. Okay. Ich habe auch meine Berater, die werde ich fragen. Ich werde vielleicht andere Berater haben, das ist auch möglich.
Nun sind diese Erörterungen, die wir jetzt gerade äußern, ja ziemlich theoretischer Natur, denn wir wissen alle, wie die Situation in der Bundesversammlung ist. Da hat die Linkspartei mal knapp 10% der Stimmen und Sitze, und dass CDU und SPD jetzt auf die Idee kommen werden, sie zum Bundespräsidenten zu wählen, das ist eher unwahrscheinlich.
Aber es geschehen auch Wunder.
Gut, wenn ich jetzt
ich glaube an Wunder.
Gut, Sie gestatten, dass ich an dieser Stelle an dieses Wunder nicht glaube, sondern Sie gerne fragen würde. Sie wissen ja, dass Sie nach aller politischer Möglichkeit nicht Bundespräsident werden können. Sie haben mir selber gesagt, ich bin ja nicht politisch dumm, aber Sie kandidieren trotzdem. Also muss ja da eine Absicht sein, dass Sie mit dieser Kandidatur etwas erreichen wollen. Da würden wir natürlich gerne wissen, was das ist.
Dass ich anschließend dann ein Buch schreiben kann, wie wird man Bundespräsident?
Das ist eine sehr schöne Antwort. Dann versuche ich es mal umgekehrt. Es ist in letzter Zeit ja sehr viel darüber diskutiert worden. Da werden wir sicher näher auch noch drauf zu sprechen kommen. Sie sind in der DDR 9 Monate im Gefängnis gesessen wegen staatsfeindlicher Hetze. Dann fragt man sich natürlich, jemand mit Ihrer Biografie, warum kandidiert der für die Linkspartei, die in den Augen der meisten Menschen oder vieler Menschen in der Bundesrepublik Deutschland die Nachfolgepartei der SED ist. Mhm. Wie kommt das?
Das ist erstmal eine linke Partei, und das passt so zusammen, dass ich nur sage, eine Idee, die missbraucht wird. Ja? Die Idee, meinetwegen eine klassenlose Gesellschaft aufzubauen, marxistischen Theorien anhängig zu sein, würde ich sagen, wenn diese missbraucht wird, dann bleibt doch aber die Idee, oder? Denke ich.
Und die Erfahrung?
Und diese Idee, eine klassenlose Gesellschaft meinetwegen zu haben, oder wollen wir mal sagen, dem Christentum sich anzugleichen oder das Christentum von einer anderen Warte aus zu sehen, halte ich nach wie vor für wunderbar. Und deswegen kann ich doch meine linken Gedanken behalten, auch wenn die Honecker-Regierung oder die Ulbricht-Regierung dies missbraucht hat.
Also die Erfahrung in 40 Jahren DDR hat Sie nicht an der Idee als solcher zweifeln
lassen? Nein, hat es nicht. Hat es nicht geschafft.
Sie sind aber nicht eingetreten in die Partei Die Linke. Warum?
Wissen Sie, ich bin jetzt 72 Jahre, ich muss nicht unbedingt in der Partei sein, um linken Ideen. Und außerdem habe ich vielleicht doch damals mir gesagt, also gehst nicht wieder in eine Partei. Und wir haben ja damals auch andere Abmachungen unter uns gehabt, also mein Freund und ich, indem ich mich damals betenden Kommunisten genannt habe. Und wir hatten unsere eigenen Theorien.
Aber Sie repräsentieren natürlich die Partei Die Linke. Wie stark stimmen Sie sich denn ab mit Giese, mit Lafontaine, mit Biskay? Sagen die Ihnen, sagt das besser nicht, sagt das und das?
Nein.
Sie sagen, also, was Sie wollen, und da gibt es keinerlei Rückmeldung.
Ich sage das, was ich denke, ja, und keinerlei Rückmeldung.
Okay, jetzt würden wir
natürlich... Außerdem gibt es da für mich einen Spruch, ich habe ihn schon mehrfach zitiert. Der geht, willst du, dass wir dich mit hinein ins Haus dich bauen? Lass es dir gefallen, Stein, dass wir dich behauen. Und das mache ich nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen.
Also Sie sind ein Kandidat, der selber entscheidet, was er sagt.
Anders geht es doch gar nicht.
Okay. Jetzt würden wir natürlich gerne auch ein bisschen mehr wissen, was für ein Mensch steckt denn hinter diesem Bundespräsidentenkandidaten? Was für ein Mensch steckt hinter dem Leipziger Tatortkommissar, den wir alle kennen? Und deswegen schauen wir uns ein paar Szenen an, die mein Kollege Stefan Martens zusammengestellt hat.
Aber das ist schon gut.
So, und da fangen wir einfach jetzt an.
Hans ab! Haben Sie mich nicht verstanden? Noch nie was von Pressefreiheit gehört?
Das schon.
Wild gewordener Polizist?
Wohl noch unter hoher Alkoholeinfluss?
Das ist also der Ehrliche.
Kann man da eine Polizeieskorte bekommen?
Nein, Herr. Wir sind die letzte Polizeistreife, die Sie sehen werden, Herr.
Aber ihr in eurer kapitalistischen BRD und in ihrer CDU ging's auch nicht geradezu besonders christlich zu.
Wie meinen Sie das jetzt schon wieder?
Die Rente ist sicher.
Halle ist mein Hollywood.
Inhalt und Ziel der sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Raten Sie mal, wer das war. Konrad Adenauer.
Mein Gott, jetzt machen die auch noch ernst.
Er ist Ehrenbürger von Halle und nach Umfragen der beliebteste Bürger Sachsen-Anhalts. Ich glaube, dass er in hohem Maße für die Aufgabe geeignet wäre. Er wäre ein wirklicher Bundespräsident des Volkes.
Peter Sodan.
Haben Sie gut gemacht.
Vielen Dank. Vor 72 Jahren geboren in Meißen, das ist in Sachsen, in der Nähe von Dresden. Heute wohnen Sie in Halle, das ist ein bisschen über die sächsische Landesgrenze hinaus in Sachsen-Anhalt. Wenn man den Tatortkommissar anschaut, der war auch immer ein in die Wolle gefärbter Sachse. Wie ist das mit Ihnen, Sachsen?
Ich liebe Sachsen.
Heimat ist wichtig.
Ja, Heimat ist immer wichtig. Ich liebe auch Deutschland. Eines der besten Länder der Welt, wenn Sie so wollen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wunderbar.
Ihr Vater ist 1944 im Krieg gefallen, da waren Sie gerade 8 Jahre alt. Ihre Mutter musste Sie alleine großziehen. Was hat das für Sie bedeutet, dieser frühe Tod des Vaters?
Das ist für mein ganzes Leben sehr bedeutungsvoll gewesen. Ich kann mich noch an alle Augenblicke ganz genau erinnern, wie der Pfarrer kam, an unserem Tor stehen blieb, um die Meldung zu bringen, also sein Beileid auszusprechen, dass mein Vater gefallen ist. Meine Mutter brach dann zusammen und seitdem hat meine Mutter mich großgezogen. Das war mit viel Kraft. Und sie war eine sehr mutige, kräftige Frau. Ich weiß noch, wissen Sie, diese Frauen, die damals ihre Männer verloren haben, während des Krieges, sind viel zu wenig geehrt worden. Was die auf die Beine stellen müssten nach dem Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg, ist unwahrscheinlich.
Konnten Sie mit Ihrer Mutter offen darüber reden, über den Verlust des Vaters?
Ja. Also schon aus dem einfachen Grund, ich habe meinen Vater sehr geliebt. Und wissen Sie, wenn bei den anderen Kindern, die Väter wiederkommen, und der Vater kommt eben nicht wieder, das ist ein furchtbares. Ich habe mich immer danach gesehen, eigentlich, dass er mit mir irgendwann mal in eine Gaststätte geht, in die Kneipe geht, wir zusammen ein Bier trinken und über das Leben reden können. Das ist mir leider versagt geblieben. Mhm.
Trotz dieser schwierigen Umstände konnten Sie studieren. Ich würde jetzt gerne auf das zu sprechen kommen, dass Sie in Leipzig in einem sehr erfolgreichen Studentenkabarett aufgetreten sind, dann auch der Leiter des Kabaretts waren. Der Rat der Spötter war, wie gesagt, sehr erfolgreich, durfte sogar im Westen auftreten.
Das war eine merkwürdige Ausnahme, das weiß ich auch nicht. Das hing wohl mit dem damaligen Volkskammerpräsidenten Diekmann zusammen, der mit Marburg irgendwelche Gespräche angefangen hatte. Und wir hatten ja im Jahr immer zwei Programme, eins im Frühjahr, eins im Herbst. Und da kam immer, also zur Leipziger Messe war das ja alles etwas freier in der DDR. Und da kamen immer sehr viele Westdeutsche zu uns ins Kabarett. Wir hatten einen kleinen Kabarettkeller gebaut für 100 Zuschauer. Und da wurden wir dann von der AStA eingeladen nach dem Westen. Und die Burschenschaft Germania hat die Saalwache übernommen.
Also ein Kabarett, das durchaus anerkannt war, zumindest im Umfeld in Leipzig an der Universität. Und dann wurden Sie verhaftet. Wie das? Warum das?
Ja, und das ist, die Mauer wurde gebaut. Ja? Und wir hatten gerade ein neues Programm aufgelegt, das hieß, wo der Hund begraben liegt. Und wir hatten da so mehrere Szenen drin, die dann eben von der Universitätsparteileitung als konterrevolutionär bezeichnet wurde. Das haben wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Aber es war noch etwas anderes. Die Universitäten hatten ein bisschen Angst vor den Studenten, dass sie mit dem Mauerbau nicht einverstanden sein könnten. Und da gab es so ein politisches Schlagwort, das hieß, bei euch herrscht wohl ideologische Windstille. Und damit die Universität beweisen konnte, dass sie, dass bei an der Universität Leipzig zum Beispiel, Karl-Marx-Universität, keine ideologische Windstille besteht, wurden wir glatt verhaftet.
Und sie
als Warnungszeichen, ja.
Ja, das war ja nicht nur einfach eine Warnung. Sie saßen dann wirklich neun Monate im Gefängnis, davon mehrere Monate in Einzelhaft. Mhm. Was ging da in Ihnen vor? Haben Sie an sich selber gezweifelt? Haben Sie das System verflucht? Da hat man ja unheimlich viel Zeit zum Nachdenken.
Nein, ich habe einfach immer nur gedacht, wer hat Recht? Verstehen Sie, haben die Recht oder habe ich Recht? Und also ich hatte schon etwas von Khrushchev gehört, das war auch lange ein tiefes Geheimnis, von Khrushchev gehört. Ich hatte auch einen Freund, der war aus Zanzibar und der studierte Medizin damals. Und mit dem habe ich mich auch des Öfteren unterhalten. Und dass etwas in unserem Lande nicht stimmt, mit unserem Sozialismus nicht stimmt, das war wohl klar. Und das wussten wir alle. Und wir hatten eben dann ein paar Szenen gemacht. Also eigentlich sperrt man dafür keinen Menschen ein. Aber unsere Funktionäre waren ja ängstlicher, als man glaubt. Und soll ich Ihnen eine Szene sagen? Also wir haben über das Wirtschaftssystem zum Beispiel nachgedacht, der DDR. Und da bin ich auf die Bühne gegangen, habe so reingerufen in die Hinterbühne. Ey, was macht denn ihr da? Und da riefen die zurück, wir reißen die Ziegelei ab. Da habe ich wieder zurückgerufen, aber wir brauchen doch die Ziegel, riefen sie zurück, deswegen reißen wir sie doch ab. Verstehen Sie? Mhm. Ja, und das war ihnen nicht genehm und war ziemlich hart, die Zeit.
Ja. Jetzt würde man normalerweise erwarten, dass jemandem, dem so mitgespielt wird wie Ihnen, mit dem ganzen System fertig ist, sagt, ich hau ab in den Westen. Nein. Und das hat ja nicht aufgehört nach den 9 Monaten im Gefängnis. Sie haben danach noch mehrere Jahre, Sie sind von der Schauspielschule geflogen, Sie wurden aus der Partei rausgeworfen.
Aus der Gewerkschaft.
Mussten, glaube ich, als Dreher arbeiten und konnten nicht als Schauspieler weiterarbeiten. Also ist eine ganz normale Reaktion, wäre doch, also mit diesem Staat bin ich fertig. Bei Ihnen war die Reaktion ganz anders.
Ja, weil das ist jetzt ganz hochtrabend, was ich sage, aber damit wir uns gleich verstehen, ein Christ lässt sich sogar ans Kreuz nageln für seine Idee. Und warum soll ich dann unbedingt nach dem Westen gehen? Nein, mein Recht wollte ich hier und nicht da. Ich bin sogar hingegangen, da hat mich einer vom Staatsrat, so ein Beamter da, doof angeguckt, weil ich gesagt habe, ich möchte gern wieder in die Gewerkschaft. Er hat gedacht, ich komme hin und bitte um einen Ausreiseantrag. Und ich habe auch zu ihm gesagt, ich möchte gern wieder in die Gewerkschaft. Denn wenn man nirgendwo drin ist, hat man nichts mehr zu sagen, dann ist man nicht mehr da.
Also ich versuche zu verstehen, für Sie ist der Schlüssel dieser Glaube an die Idee des Sozialismus. Das war bei Ihnen ganz tief verwurzelt.
Wir können das auch anders nennen. Wir können das auch Kommunismus nennen, der Glaube an den Kommunismus oder der Glaube an ein Christentum.
Ich würde gerne wissen, woher kommt dieser unerschütterliche, nicht mal durch 9 Monate Gefängnis, unerschütterliche Glaube an ein System, was ja in der DDR so offensichtlich gescheitert ist und nicht nur in der DDR, sondern ja auch in der Sowjetunion und eigentlich überall auf der Welt.
Ja, nun, aber entschuldigen Sie, wenn Sie Professor der Chemie meinetwegen sind und Sie machen einen Versuch und der scheitert, dann werden Sie doch den Versuch nochmal wiederholen, wenn Sie fest daran glauben, oder?
Naja, nun, der Versuch ist ja nicht nur einmal gemacht worden. Das versuche ich jetzt zu sagen,
also
er ist ja
mich,
in vielen Ländern gemacht worden
und nirgends geglückt. Ja, aber man kann es ja nochmal versuchen, man kann ja auch was anderes machen. Man kann auch das Urchristentum wieder, man kann vieles machen, man kann zum Beispiel nach den 10 Geboten leben. Also es tut mir leid, aber ich finde, wenn die Menschen gleich sind, es ist gut. Also nehmen Sie nur das Vaterunser. Vaterunser, der du bist. Da meint man ja nicht irgendwie einen König oder Bundespräsidenten, da meint man den da. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Also wir müssen doch uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich leben? Ich meine, das wäre ein sehr wichtiger Gedanke für die heutige Zeit. Leben wir eigentlich richtig? Oder müssen wir nicht an uns selbst mal irgendwie was verändern, wenn alle 30 Sekunden ein Kind auf der Welt vor Hunger stirbt? Leben wir dann noch richtig? Ich meine, also solche Grundideen kann man doch verteidigen, oder nicht?
Das ist ja jetzt kein Zufall, dass Sie das Vaterunser zitiert haben. Sie bezeichnen sich ja auch als betender Kommunist. Ja. Das ist ja eine Kombination, die zumindest nach Marx nicht so einfach zusammenpasst. Bei Ihnen gehört es, glaube ich, zusammen.
Bei mir gehört es zusammen. Und zwar hatte ich einen Freund, der hieß Alfred Matusche, war ein Dramatiker in der Deutschen Demokratischen Republik. Und wir haben uns immer darüber unterhalten, wie wir uns von den anderen, die auch den Kommunismus haben wollen oder ihn errichten wollen, wie wir uns von denen unterscheiden. Und da gab es einen Kernsatz, der hieß ungefähr, Kommunismus ist schön, aber wenn man nicht beten kann, sollte man den Weg dahin nicht beschreiten. Wir haben aber unter Beten vielleicht nicht das gedacht, was andere Leute sich darunter vorstellen, dass wir jetzt die Hände falten und den lieben Gott anrufen. Das war nicht, sondern dass man mit Demut durch das Leben geht. Dass man das achtet, was uns umgibt. Die Pflanze, das Tier, den anderen Menschen. Und so zwischen Geburt und Tod so wenig wie möglich Dreck zu hinterlassen.
Im Mai 2009 ist die Bundespräsidentenwahl. Ja. Nach aller Wahrscheinlichkeit werden Sie nicht zum Bundespräsidenten gewählt werden. Ist dann der Ausflug des Peter Sodann in die Politik zu Ende oder geht das dann vielleicht politisch weiter?
Man muss anders sagen. Ich war schon immer ein politisch denkender Mensch. Ja? Und der werde ich dann auch sein, wenn ich die Bundestagswahl nicht gewinne. Die Bundespräsidentenwahl nicht gewinne. Und das weiß ich auch. Ich denke schon, dass Horst Köhler den ersten macht, Frau Schwan die vorletzte ist. Und ich kriege die bronzene Medaille.
Dann wären Sie immerhin auf dem Treppchen. Das war heute im Dialog. Peter Sodann, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Falls Sie mal einen Dialog versäumen, kein Problem. Kann man immer im Internet anschauen, herunterladen unter www.phoenix.de. Und jetzt viel Spaß, angenehme Unterhaltung mit unserem weiteren Programm.